Es geht immer darum, dass wir das Ziel, das uns Gott uns in Jesus Christus gesteckt hat, erreichen. Hier auf Erden und dann auch in der Zukunft. Ich lese uns zunächst die ersten 11 Verse aus dem 3. Kapitel der Apostelgeschichte. Petrus aber und Johannes gingen miteinander hinauf in den Tempel um die 9. Stunde, da man pflegt zu beten. Und es war ein Mann, lahm von Mutterleib, der ließ sich tragen. Und sie setzten ihn täglich vor des Tempels Tür, die da heißt die Schöne, dass er bettelte das Almosen von denen, die in den Tempel gingen. Da er nun sah, Petrus und Johannes, dass sie wollten zum Tempel hineingehen, bat er um ein Almosen. Petrus aber sah ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an, wartete, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth stehe auf und wandle. Und griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Alsobald standen seine Schenkel und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, wandelte und sprang und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk wandeln und Gott loben. Sie kannten ihn auch, dass er es war, der um das Almosen gesessen hatte vor der schönen Tür des Tempels. Und sie wurden voll Wunderns und Entsetzens über das, was ihm widerfahren war. Als aber dieser Lahme, der nun gesund war, sich zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und wunderten sich. Soweit Gottes Wort. Wir hatten ja betrachtet, dass aufgrund der Predigt des Petrus, der erklärte, was Pfingsten ist und warum das geschehen ist, weil es ja verheißen war, und was durch Pfingsten geschehen soll, sich viele Menschen zu Jesus bekannten. Sie hatten ja nicht gedacht, dass Jesus der Messias ist. Und plötzlich erkannten sie, um meiner Sünde willen ist Jesus am Kreuz gestorben. So diese ganz persönliche Beziehung, nicht nur so allgemein, sondern um meiner Sünde willen. Und das soll ja auch heutzutage jeder sagen. Nicht immer auf den anderen schauen, ob es um seine Sünde geht, sondern um meine Sünde. Ganz persönlich. Und die Leute, die das erkannt haben, nahmen plötzlich dieses Wort der Erlösung gerne an und ließen sich taufen auf den Namen Jesu und wurden hinzugetan, 3000 an diesem einen Tag zu der Gemeinde. Allerdings, es ist ja so, dass allein der Glaube an Jesus Christus und die Neugeburt nicht das Ende aller Dinge ist, sondern dieser Glaube soll sich auch beweisen, ob er wirklich da ist. Er soll nach außen sichtbar werden. Er soll durch das Wesen in den Gläubigen für den Nächsten spürbar werden. Und er soll auch sichtbar werden durch die Zeichen, die Gott gibt, wie mit Situationen des Lebens umgegangen werden kann. Das sollen andere mitkriegen. Und somit setzte sich also im 3. Kapitel das fort, die Auswirkung des Glaubens, nicht nur das Bekenntnis des Glaubens. Denn das kann ja jeder eigentlich sagen. Jeder kann sagen, ich glaube an Gott. Aber das hat noch nichts zu sagen. Sondern man muss es ja sehen können im Leben des Einzelnen. Und ich wäre nicht zufrieden gewesen, wenn ich nur bei dem Bekenntnis hätte stehen bleiben müssen, ich glaube an Gott. Was ja auch Sonntag für Sonntag vielleicht im Glaubensbekenntnis in Gemeindenkirchen gesagt wird. Ich wäre nicht zufrieden. Ich musste handfeste Beweise haben, dass ich jetzt zu Gott gehöre. und zwar auch praktisch. Und ich erinnere mich noch an dieses erste Gebet. Entweder ist die Bibel insgesamt Gottes Wort oder sie ist es überhaupt nicht. Entweder ist die Bibel und Gottes Wort ein Handbuch für den Alltag oder sie ist es überhaupt nicht. Wenn ich es nicht für den Alltag in meinem Leben spüren und gebrauchen kann, brauche ich die Bibel nicht. Ich will nicht ein Mensch sein, der seinen Glauben in die Zukunft verlegt. Wenn er mal abgerufen wird, dann soll es vielleicht gut werden. Sondern jetzt, heute, hier, brauche ich das. Ganz praktisch in meinem Leben. Und das sollte auch bewiesen werden. Wir haben ja schon im Kapitel zuvor gelesen, dass Petrus ankündigte, was ihr seht und hört, sagt er hier in Vers 33. Nun, durch die Rechte Gottes ist er erhöht und er hat empfangen, Jesus, die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater und hat sie ausgegossen. Dies, was ihr seht und hört. Das heißt, ihr müsst es nicht nur hören, sondern ihr dürft es sogar erfahren. Das ist so. Ihr seht, da ist etwas passiert in diesen Menschen. Sie fragten sich ja auch, wie das kam. Und dann kam diese Rede des Apostel Petrus, diese Erklärung, was das zu bedeuten hatte. Und in Vers 43 haben wir dann gelesen, es kam alle Seelen Furcht an und es geschahen viel Wunder und Zeichen durch die Apostel. Man konnte das also sehen, dass da eine Kraft vorhanden ist. Und ich bin diesbezüglich sehr dankbar. Kommt nicht oft vor in unserem Leben, aber gerade am Anfang des Glaubenslebens kam es einige Male vor, dass andere das zu uns gesagt haben. Da ist was anderes bei euch im Leben als bei uns. Und da ist eine andere Kraft vorhanden. Auch solche, die uns zuvor kannten und danach kennenlernten, stellten da etwas fest. Und das war eine Ermutigung für uns, dass nicht der Glaube nur auf Worte beruht, sondern auf praktischen Taten, auf Dinge, die man auch sehen kann. Auch im Miteinander, wie man miteinander umgeht, dass das plötzlich ganz neu ist. Dass man einen anderen Lebensstil hat. Dinge, die man zuvor gerne tat, die hat man abgelehnt. Das Reden miteinander von Mann und Frau ist plötzlich ein anderes. Da findet kein Streit, kein Stress statt, sondern Austausch über die Liebe Gottes. Das ist neu und das kriegen auch andere plötzlich dann mit. Petrus und Johannes, sie demonstrierten hier, nachdem dieses Wunderbare geschehen ist, dass viele Menschen sich bekehrten, dass das, was sie geschenkt bekommen haben durch Pfingsten, nur bleibt und gefördert wird durch die kontinuierliche Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und es steht hier, sie gingen hinauf in den Tempel zum Gebet. Zum Gebet. Ja, sie hatten ja nun schon den Heiligen Geist empfangen, der durch sie so, ich will mal sagen, vor den Augen der anderen spektakulär redete und Dinge aussprach, die sonst keiner so aussprechen konnte. Und doch gingen sie immer ins Gebet. Sie gingen zur 9. Stunde und da fiel mir wieder neu auf, das war die Stunde, wo Jesus am Kreuz starb. Da gingen sie ins Gebet, als ob sie auch sagen wollten, ich sterbe mit Christus, aber ich lebe auch mit Christus. Ja, denn Pfingsten ist nicht nur eine persönliche Erfahrung, sondern zugleich mit einem Auftrag verbunden. Und wenn ich am Anfang sagte, dass die Veränderung sichtbar werden muss, ist das schon Auftrag. Es ist ein Auftrag in dieser Welt am Nächsten, dass er erkennen soll, mit mir ist etwas geschehen, was mich verändert hat. Diesen Auftrag habe ich plötzlich bekommen, das Geschenk durchlässig sein zu lassen, damit andere das mitbekommen. Denn die Apostel, denen wurde ja auch gesagt, dass sie, wenn sie den Heiligen Geist bleibend empfangen, Zeugen Jesu sein sollen. Und auch durch den Heiligen Geist weissagte ja schon Zacharias in Lukas 1,74 von diesem Neuen, was dort kommen wird, dass wir erlöst von den Feinden, ihm, dem Herrn, dienen, ohne Furcht, und zwar ein Leben lang. Das war ganz Neues. Nicht nur ein Moment, sondern jetzt fängt ein neues Leben an. Und das soll fortwährend Zeugnis sein von dem, was Gott geschenkt hat. Auch in Hebräer 9, Vers 14 steht ja, dass wir erlöst sind, befreit sind, auch von dem schlechten Gewissen, zu dienen dem lebendigen Gott. Das muss die Folge sein. Also Pfingsten ist nur ein Erlebnis, was dann in Folge sichtbar werden soll im Auftrag des Herrn. Darum geht hin in alle Welt. Das ist nur möglich durch das Geschehen von Pfingsten. Predigt das Evangelium im Wesen, im Wort, mit der Tat. Zu diesem Leben erweckte Menschen sind also Menschen, die jetzt kein eigenes Leben mehr im Vordergrund leben. Sie haben ihr eigenes Leben in die Hand des lebendigen Gottes gegeben. Das hat auch Paulus später an die Korinther geschrieben. Wisst ihr das nicht mehr? Ihr gehört euch gar nicht mehr. Ihr habt doch Pfingsten erlebt. Und seitdem gehört ihr dem lebendigen Gott und er führt euer Leben. Er hat das Sagen. Und ein Kind Gottes sagt, ja, das ist das Beste. Wenn Gott das Sagen hat, das ist das Beste. Dann wollen wir uns gerne unter dieser Führung demütigen. Und in Johannes 15 sprach ja schon vorschattend Jesus zu den Jüngern in Vers 26 und 27, dieser Geist, der dann kommen wird vom Vater, der zeugt von mir. Und in dem nächsten Vers heißt es, und ihr werdet dann auch zeugen durch diesen Geist. Der zeugt von mir und ihr werdet dann auch von mir zeugen. Also die Zeugniskraft, die dann aus dem Erlebnis von Pfingsten, von der Wiedergeburt, so wie es Jesus zu Nikodemus sagt, es sei denn, dass jemand von neuem geboren wird, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Diese Zeugniskraft kommt nur aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus selbst. Einmal diese Gemeinschaft eingegangen, muss sie fortgesetzt werden, damit auch die Zeugniskraft da bleibt. Darum ging also Petrus und Johannes zum Gebet in den Tempel hinauf. Jakobus schrieb später in seinem Brief und sagt, hier liegt oftmals die Not, warum das Zeugnis nachgelassen hat. Ihr habt nicht, weil ihr nicht betet. Habt nicht, weil ihr nicht betet. Also es ist auch so eine Mahnung an uns, an mich persönlich, mit allen Dingen ins Gebet zu gehen. Wir haben so viele Probleme oftmals, die gar nicht nötig wären oder die wir überwinden könnten, wenn wir beten. Weil bei Gott ja kein Problem vorhanden ist und er weist uns immer einen gangbaren Weg, den wir vielleicht nicht immer gleich sehen, aber den er uns zeigen will, wenn wir ins Gebet gehen. Dann kommen wir mit geöffneten Augen plötzlich aus dem Gebet und sehen Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben. Und wissen, dies ist der Weg, den sollen wir gehen. Wir, auch im Matthäusevangelium, ich will das immer mal ein bisschen mit unterstreichen, was hier gesagt wird mit dem Worte Gottes. Das hat ja der Herr auch verheißen, wo das Gebet ist, diese Gemeinschaft, ist er einfach dabei. Wo nicht gebetet wird, kann er nicht kräftig mehr dabei sein. Da steht es hier, wo zwei unter euch eins werden auf Erden. Eins in dem Herrn, warum es ist, dass sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. So, das ist der Garant, dass wir überhaupt im Segen dann weiter wirken können, dass wir nicht stehen bleiben müssen, auch jetzt bin ich gläubig, ja und nun bin ich eben gläubig und meine Zukunft ist gesichert in Jesus Christus. Nein, das soll ja weitergehen, hier, schon auf Erden. Der Herr will immer mitten dabei sein, mitten unter uns. Deswegen haben wir auch Gebetsgemeinschaft, deswegen treffen wir uns im Namen Jesu. Ja, es ist auch verheißen, dass bestätigende Zeichen mitfolgen werden. Schon im Markus-Evangelium Kapitel 16 sagt der Herr, das Zeichen mitfolgen werden bei denen, die ihm glauben und in seinem Auftrag unterwegs sind. Dies können ganz unterschiedliche Zeichen sein, aber sie sind da, sie sind verheißen. Das Leben wird sichtbar eines Christen. Und ich denke mal, das ist vielleicht auch eine Not unserer Zeit. Darum hält man sich meistens an den negativen Dingen feste, die da aufbrechen, dass man nicht mehr die Kraft Jesu Christi in seinem Leben hat und ausstrahlt. Dadurch gewinnt das Böse die Oberhand. Das Christentum geht zurück. Der Böse nutzt natürlich jede Lücke, die er findet. So ganz klar, würde ich dann auch machen an seiner Stelle, dass ich jede Lücke nutzen würde, um zum Zuge zu kommen. Aber wenn ein Kind Gottes keine Lücken aufbrechen lässt, weil es in der Verbindung mit Jesus steht, muss der Widersacher weichen. Dann gilt das, was Jesus auch von sich sagte, wo er dabei ist: Jetzt kommt der Widersacher, aber er hat nichts an mir. Und er hat dann auch nichts an uns. Also bestätigende Zeichen sollen uns begleiten. Für uns persönlich im Glauben, dass wir merken, ja, der Herr ist ja da. Er hat mir geholfen und andere sehen das auch und werden dadurch ermutigt, gleichfalls sich dem lebendigen Gott anzuvertrauen. Die Leute in Israel, die das hörten, die kannten ja die Gebote. Sie kannten Mose und die Propheten. Und Paulus gab ihnen das Zeugnis, sie versuchten sogar, sich danach zu richten. Allerdings, sie spürten, dass sie es nicht vollkommen ausführen konnten und dass ihre Bemühungen doch nicht die gewünschten Früchte tragen. Jetzt aber sollen echte Früchte, bleibende Werte hervorkommen. Und das sollte Ihnen hier deutlich werden, auch anhand des Wunders und der Heilung des Gelähmten. Dieser Glaube trägt Frucht und Kraft. Das andere ist ein Versuch, Gott zu gefallen. Aber er bringt nichts hervor, der Versuch, was bleibend ist, was beständig ist, was deutlich überwindet das Böse in dieser Welt. So sollen also diese Zeichen, diese Kraftbestätigungen, so nenne ich das mal, die Gläubigen, die Wiedergeborenen begleiten. In Epheser 4 lesen wir zum Beispiel eine Krafterweisung im Blick auf unser Wesen. Also, wenn ich das jetzt mal so in unser Leben hinein spreche, dann merkten wir, dass wir zum Beispiel auch eine andere Sprache plötzlich bekamen. Das heißt, Worte, die wir zuvor nutzten, nutzten wir dann nicht mehr. Warum? Haben wir ein neues Vokabular uns einfach nur anerzogen? Nein, wir merkten, das passt nicht zusammen. Irgendwas blieb auf der Strecke. Die Wortwahl wurde eine andere. Und so merkten wir für uns persönlich eine Veränderung und auch andere hörten etwas anderes aus unserem Leben heraus. Epheser 4, Vers 24, zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und dann passiert nämlich etwas. Da, wo vorher Lüge war, da redet man die Wahrheit. Das ist eine Veränderung, eine Krafterweisung. Denn die Lüge redete man ja nur aus Schutzbehauptung. Man wollte ja nicht von den anderen ertappt werden in seinem negativen, schlechten Wesen. Nicht? Dann hat man es ja abgeschwächt, sagt, na, eine Notlüge. Aber auch eine Notlüge ist eine Lüge. Eine Lüge diesbezüglich, wo man sich selber in ein besseres Licht stellen will. Und darum steht hier, nein, die Krafterweisung ist, dass andere merken, du legst die Lüge ab und redest jetzt die Wahrheit. Du hast jetzt Kraft, Freiheit, die Wahrheit zu reden. Ein jeglicher mit seinem Nächsten. Zumal wir ja untereinander, und hier werden die Gläubigen angesprochen, Glieder sind. Dann weiter, Krafterweisung. Zürnt nicht und sündigt nicht. Das ist eine Krafterweisung. Das ging vorher nicht. Da musste man immer zornig sein und sich immer aufregen und ärgern über alles, was einem nicht passte. Jetzt geht das anders. Krafterweisung. Lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Geb nicht Raum dem Lästerer. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Also früher war das vielleicht leicht gesagt. Ja, soll ich nicht mehr stehlen? Ja, ist ja nicht gut, stehlen. Aber ich kriege die Kraft nicht. Ein bisschen schummeln, ein bisschen betrügen, das macht doch jeder, so sagt man. Nein, das brauchst du nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit deinen Händen etwas Gutes, das du sogar hast, zu geben dem Dürftigen. Lass kein faules Geschwätz aus deinem Munde gehen, sondern was nützlich zur Besserung ist, wo es Not ist, dass es holdselig sei zu hören. Das sind Krafterweisungen durch den Heiligen Geist, dass das plötzlich geht. Ja? Betrübt nicht den Heiligen Geist, so geht das dann auch weiter. Also Gebetserhörung, Krafterweisung des Heiligen Geistes, Überwindung des Bösen, Sieg über die Sünde, dass ich nicht mehr dasselbe tun muss, was ich früher getan habe, Dankbarkeit und Zuversicht trotz äußerer Schwierigkeiten. Das ist auch ein wunderbares Phänomen durch den Heiligen Geist. Chaos ringsrum und man kann ruhig bleiben. Das kann man nicht machen. Das ist Krafterweisung. So wie dann andere schon manchmal auch zu uns gesagt, ja, wie kannst du jetzt da noch so ruhig bleiben? Ja, ich kann es ja eigentlich nicht, aber mein Vertrauen zum Herrn ist jetzt stärker als meine Person. Und darüber bin ich dankbar und andere haben das dann auch registriert. Krafterweisung im Glauben, dass ich vertrauen kann auf Gottes Wort und er wird es irgendwann erfüllen. Irgendwann, wir lesen ja das ganze Kapitel 11 im Hebräerbrief, dass auch, das ist uns zum Zeugnis gegeben, dort Menschen waren, die Gott vertraut haben. Und das ist eingetroffen. Natürlich nicht immer zu der Zeit, wo sie es vielleicht gerade erwartet haben, aber irgendwann. Und das kam dann. Sie konnten durchhalten, nicht? Wenn wir allein an den Noah denken, was der dort menschlich Unsinniges gemacht hat, dass die Leute ihn ausgelacht haben, das kann ich verstehen. Da ist überhaupt kein Wasser, da ist Trockenheit, ja. Und dann baut er ein Schiff und wie soll das Schiff je zum Wasser kommen? Und tatsächlich hat Gott geglaubt und es passierte dann. Das Wasser war nachher da und das Schiff schwamm und er war mittendrin und die anderen, die nicht glaubten, draußen. Und so vieles andere, Krafterweisungen, die sind wichtig. Zeichen und Wunder für uns persönlich brauchen wir und andere sollen das auch erkennen können. Glaube an Jesus Christus äußert sich, nachdem er, der Glaube, uns dann geformt hat, in Liebe und Barmherzigkeit zum Nächsten. Und da ist mir auch wieder neu aufgegangen, Liebe und Barmherzigkeit können wir erst haben, wenn wir davon geprägt sind durch den Glauben. Das können wir auch nicht machen. Denn es gibt ja Lebenssituationen, wo man sagt, Mensch, den kann ich jetzt überhaupt gar nicht lieben, was der mir wieder da angetan hat. Ja, ich muss erstmal mit der Liebe Gottes erfüllt werden, damit ich den anderen dann auch lieben kann. Ja, das ist aber auch eine Krafterweisung. Deswegen konnte Johannes in seinem ersten Brief schreiben, und das hat er nicht einfach nur so dahin geschrieben, sondern das ist ein Erfahrungswert durch die Kraft des Heiligen Geistes. 1. Johannes 2, Vers 5. Wer sein Wort hält, in solchem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Und auch in Vers 15, im zweiten Teil, so jemand die Welt lieb hat, in dem ist ja nicht die Liebe des Vaters. Er kann also überhaupt gar nicht den Nächsten lieben dann. Er braucht also die Liebe des Vaters, um dann dem Nächsten, wenn er auch schwierig ist, zu lieben. Also auch eine Form der Krafterweisung, die dann frei wird. Und das war ja auch hier zu Jerusalem. Johannes und Petrus, die hinaufgingen zum Gebet, begegneten ja auch diesem Mann, der von Mutterleib an gelähmt war und dort immer hingesetzt worden ist, um für das tägliche Brot zu betteln. Also da war nicht so ein Sozialgefüge wie bei uns, dass man dort Sozialunterstützung kriegte oder wenn jemand nicht arbeiten, Hartz IV oder so. Das war nicht. Wer nicht arbeiten konnte, der hatte auch nichts zu essen. Der war darauf angewiesen, dass andere ihm irgendwas gaben, entweder in Naturalien oder eben Geld, dass er sich was kaufen konnte. Und da saß der nun jeden Tag und bettelte, damit er überhaupt seine Tagesration Essen eventuell kriegen könnte. Und den sahen sie auch. Und der sah die Jünger auch. Und er fragte sich dann wahrscheinlich, na, geben die mir was? Er hatte ja bestimmt von ihnen gehört und von dem Pfingstgeschehen. Dieser saß also an der Tür der Schönen. Das sind in Jerusalem die Hulda-Tore. Es ist so im südlichen Eingang zum Tempel gewesen. Da war so eine große, schöne Treppe und dann waren so ein Doppeltor, die Hulda-Tore. Und da setzte man ihn hin. Und alle, die zum Tempelplatz hochgingen, ja, die schaute er an, ob sie ihm nicht vielleicht eine kleine Münze geben. Liebe und Barmherzigkeit ist wichtig in der Nachfolge Jesu, dass sie gezeigt wird und dass sie auch ermöglicht ist. Darum sagt der Herr Jesus in Lukas 6, schon Vers 36, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das war ja nun eine gewaltige Herausforderung. Zu der Zeit war das ja noch gar nicht möglich. Das ist nur möglich durch die Wiedergeburt im Geist. Wie der Vater im Himmel. Barmherzig den Nächsten so annehmen. Aber das sollte die Auswirkung sein von Pfingsten. Die Liebe drängt uns also, so schrieb auch der Apostel Paulus, er sagt, was mich hier einfach als Motor nach vorne bringt immer wieder, ist nur die Liebe. Das ist nicht mein Wissen, das ist nicht meine Anstrengung, das ist nicht mein Vorsatz, ich will was sein. Nein, es ist die Liebe Gottes, die mich da drängt. Deswegen werde ich da hingeführt, wo es vielleicht ganz schwierig ist, aber weil Gott das so will. Ja, dort saß also am Hulda-Tor nun dieser Lahme. Und als der Kranke die Apostel sah, die Apostel sahen den Kranken, sie sagten dann zu ihm so, schau uns mal an. Und ganz gewiss sah Johannes und Petrus in den Augen des Kranken, dass er sich nach Hilfe sehnte, dass er nicht nur äußere Gesundheit, sondern auch Veränderung seines inneren Zustandes suchte. Und dann sprach Petrus zu ihm und sagte, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich. Und das ist hier wieder ein Aufruf auch an uns, was du hast durch Pfingsten, das musst du geben, nicht zurückbehalten. Es kann ganz unterschiedlich sein, was jeder bekommen hat, nicht? Wir lesen ja in der Schrift, die Gaben sind unterschiedlich. Der eine hat das, der andere hat das. Aber was du hast, das musst du geben. Was du nicht hast, kannst du nicht geben. Und da steckt das drin. Was ich habe, was ich empfangen habe von meinem Heiland, das kann ich dir geben. Und in seinem Namen, was ich empfangen habe, kann ich in seinem Namen weitergeben. Was ich nicht empfangen habe, kann ich auch nicht in seinem Namen weitergeben. Denn da ist er ja gar nicht dabei. Er ist nur dabei bei dem, was er mir gegeben hat. Deswegen steht ja auch in der Schrift, es greife niemand in ein fremdes Amt. Da ist der Herr nie dabei, sondern nur in das hinein, was der Herr ihm gegeben hat. Da ist er dabei, wenn diese Gabe eingesetzt wird oder weitergereicht wird und diese Kraft. Deswegen sagte Petrus, also ich gebe dir, was ich empfangen habe. Im Namen Jesu von Nazareth stehe auf und wandle. Das habe ich empfangen und das gebe ich dir. Wir lesen ja dann später, dass sie die Leute verdächtigt haben, dass Petrus der Starke war. Musste erst wieder erklären, das war ich gar nicht, sondern es war der, der mir die Gabe gegeben hat. Der hat sich zu seiner eigenen Gabe bekannt. Und die wollte ich auch weitergeben. Und es war ja auch ein menschlich gesehen eine unerhörte Sache. Menschlich gesehen hätte er ja sagen, und wenn das nun nicht funktioniert? Petrus musste sich also sicher sein, dass er eine Gabe empfangen hat und wusste, die funktioniert immer. Die Menschenscheu war einfach weg. Und er berief sich auf seinen Heiland. Herr, du hast mich hier hingestellt, du hast mir das gegeben, ich setze es ein. Du machst damit, was du willst. Und dann funktioniert das. Das war die Auswirkung, die auch die Mitmenschen dort sehen sollten von Pfingsten, die nicht nur eine Predigt hören sollten, sondern sehen sollten, das gibt tatsächlich eine Veränderung, innerlich und auch äußerlich. Und als Petrus das sagte, im Namen Jesu von Nazareth, das ist das, was ich dir geben kann, stehe auf und wandle, stand er auf. Petrus nahm die Hand von ihm, richtig, ne? Der stand auf und da waren die Beine und die Knöchel fest. Und er sprang, obwohl er das noch nie konnte, sein ganzes Leben nicht. Vom Mutterleib an konnte er das nicht. Er sprang, weil Jesus dabei war. Und das ist auch das, was uns auffordern soll. Wir sollen getrost, was Jesus uns gegeben hat, getrost weiter anbieten. Denn der Herr bekennt sich dazu. Und andere werden merken, es ist Gott, der da wirkt und der Großes vollbracht hat. So wie es Paulus auch in 1. Korinther 12 schreibt, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller, nicht nur für sich persönlich. Dem einen wird durch den Geist gegeben, steht dort, von der Weisheit zu reden, dem anderen gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen wird in demselben Geist gegeben, Gabe gesund zu machen, in demselben Geist gegeben, ja. Oder in Römer 12, wir haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Gegeben, das heißt also, wir sind nicht die Macher, sondern der Herr ist es selbst. Ja? Hat jemand prophetische Rede, ist ihm die gegeben, dann übe er sie im Glauben gemäß. Ist ihm ein Amt gegeben, dann diene er darin. Ist jemand Lehre gegeben, dann lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Also auch hier, nicht? Das Ermahnen, das muss vom Herrn geführt sein. Wer ermahnen will ohne den Herrn, der muss immer Falsches tun. Der belastet die Seelen. Er hilft ihnen nicht. Und so weiter und so fort. Das Evangelium macht also frei, den Menschen frei für Gott. Und hier trifft dieses Wort ein, was durch den Propheten Jeremia schon gesagt worden ist. So ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Von ganzem Herzen, das heißt ja auch die Preisgabe des eigenen Lebens. Mir ist das so persönlich sehr wichtig geworden, schon am Anfang des Glaubenslebens, aber auch immer wieder, sei es in der Jugendarbeit, dass ich immer sagte, du, das hilft nicht, wenn du nur ein Stück deines Lebens gibst. Du musst dein ganzes Leben Gott preisgeben, sonst kannst du ihn gar nicht erleben und erfahren. Wenn du sagst, na, einen Teil gebe ich und einen Teil mache ich so selber, das funktioniert gar nicht. Du musst dein Leben ganz geben. Das meint der Herr hier auch. Wer mich von ganzem Herzen suchen wird, von dem lasse ich mich finden. Also diese Worte, lasse ich mich finden, heißt, man kann Gott überhaupt sonst gar nicht finden. Und Gott sagt, ich lasse mich einfach nicht finden. Du kommst ja nicht ran an mich. Ich lasse mich nur finden, wenn ich sehe, dass du mich von ganzem Herzen suchst, wenn du dein ganzes Leben geben willst. Ansonsten kannst du rumlaufen, du findest mich nie. Ja? So praktisch ist das. Denn der Herr will ja nicht teilen. Jesus hat sein Leben ganz gegeben, um uns auch ganz in seine Schule, in seine Gegenwart aufzunehmen. Das Handeln im Namen Jesu lässt also das Evangelium in Kraft erscheinen. Wiederum für uns persönlich, aber auch für den Nächsten. Kinder Gottes wollen also somit ihr Leben, ihre Zeit vom Willen ihres Gottes geprägt wissen. Der Heilige Geist soll das ganze Leben unter seine Führung nehmen. Wir können daraus schließen, alles, was wir nicht im Namen Jesu tun und tun können, stört die Gemeinschaft mit Gott und lässt uns schwach und lau werden. Darum lesen wir ja auch im Kolosserbrief in diesem Zusammenhang, und der Apostel Paulus, er wusste ja um diese Kraft des Geistes und somit auch der Aussage in dem Evangelium, das er verkünden durfte. Da heißt es in Vers 16 schon, Kolosser 3, 16 und 17, lasst das Wort Christi unter euch reichlich wohnen in aller Weisheit. Lehrt und vermahnt euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen lieblichen Liedern. Singt dem Herrn in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten und mit Werken, tut alles in dem Namen des Herrn Jesu und dankt Gott und dem Vater durch ihn. Das heißt, alles im Verbund mit ihm. Und wenn ich merke, das kann ich nicht im Verbund mit ihm tun, muss ich es lassen. Denn da ist keine Kraft da, keine Kraft der Überwindung. Da schließen sich Türen, da komme ich in Sackgassen hinein, da geht es einfach nicht mehr vorwärts. Ich kenne das aus meinem Leben auch, kenne solche Situationen, über die ich dann auch Buße tun musste, bis der Herr plötzlich die Türen öffnete. Keiner konnte die Tür zuschließen. Die blieb offen, auch wenn andere versuchten, die Tür zuzuschließen. Ging gar nicht. Wenn es im Verbund mit dem Herrn geschieht, nicht? Darum sagte der Herr Jesus auch in Matthäus 7, Vers 20, wie kann man solche erkennen, die im Glauben ihm folgen? An den Früchten. Also auch wieder ein Krafterweisung, sichtbarer Beweis. An den Früchten kann man erkennen, ob sie bei mir sind oder nicht. Sind die Früchte schlecht, darf man annehmen, die sind nicht bei mir. Sind sie gut, kann man sagen, ja. Wo hat er das her? Ja, das sind die Früchte von Gott. Wir merken also, wir sind berufen, diese Frucht zeigen zu dürfen. Wir sind berufen, diese Frucht entstehen zu lassen. Dass wir auch da lieben, wo wir nicht geliebt werden. Dass sogar der Feind, der uns im Weg steht, dass wir ihn lieben. Ich habe es, glaube ich, neulich mal gesagt, im Blick auf die Situation in unserem Lande, wir dürfen niemals einen Hass aufkommen lassen, auch nicht gegen Moslems. Wir sind berufen zur Liebe, auch wenn sie vieles falsch machen. Das berechtigt uns nicht, sie zu richten oder zu hassen, sondern die Liebe Gottes ist immer einladend, immer einladend. Denn Gott will alle zu sich ziehen. Ob sie sich ziehen lassen, ist wieder was anderes. Aber das können auch wir nicht bestimmen. Darum noch ein Hinweis. Als dann Johannes und Petrus im vierten Kapitel der Apostelgeschichte ja Rechenschaft darüber ablegen sollten, was da passiert vor dem Hohen Rat, oder was mit dem Lahmen, der gesund geworden ist, passierte, sagten sie ja, der steht hier im Namen Jesu Christi, ist er gesund geworden. Darum steht er hier. Ja? Auf den müsst ihr jetzt achten. Und in Römer 6 sagt Paulus, das ist ja das Geheimnis. Ihr seid jetzt durch die Wiedergeburt überhaupt nicht mehr Schuldner dem alten Leben gegenüber. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid, Vers 11, Römer 6, und lebt Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Lasst die Sünde nicht herrschen. Also hier wird wirklich gesagt, es liegt bei uns, ob wir das herrschen lassen oder nicht. Wenn wir im Verbund mit Jesus bleiben und suchen immer wieder die Verbindung, wird sie nicht herrschen können über uns. Sind wir darin nachlässig, dann öffnen wir die Tür für unser altes Wesen und es kommt wieder hervor. Gar kein Problem, das ist dann da. Aber hier steht, das braucht ihr nicht. Lasst die Sünde nicht herrschen. Und zwar die Sünde, mit der ihr ja bereits schon verstrickt gewesen seid. Es kommt ja keine neue hinzu. Der Teufel, der macht immer lebendig, was er schon mal hat lebendig machen können. Ja, bei dem einen ist der Geiz, dann macht er ihn wieder geizig. Beim anderen ist es der Hochmut, dann macht er ihn wieder hochmütig. Immer die Punkte, die er schon mal hatte, macht er dann wieder lebendig. Und Paulus schreibt hier, lasst das nicht zu. Lebt Gott in Christus. Es soll für euch und für andere der Krafterweis gebracht werden, dass ihr jetzt zu dem gehört, der Hölle, Tod und Teufel überwunden hat. Begebt nicht der Sünde eure Glieder zu Waffen der Ungerechtigkeit, müsst ihr nicht mehr. Begebt euch selber Gott, also selbst die ganze Person, als die ihr aus den Toten lebendig seid, und begebt eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit, dass sie eingesetzt werden können, jetzt für das Gute. Noch dieser Punkt, das Ziel. Was ist das Ziel dieses Handelns im Namen Jesu? Das Ziel und das Bekenntnis zu Gott in Jesus Christus hat nur eine Richtung. Dass andere erkennen können, dass wir mit Gott leben. Nur darum geht es. Sie sollen das erkennen. Ich hatte ja schon öfter mal gesagt, auch in der Familie ist das ja manchmal so. Die hören gar nicht auf das Wort, was man sagt. Die kennen uns ja ganz gut, ne? Die sagen, das wollen wir sehen. Mein ältester Bruder hat das auch gesagt, als er hörte, der Wolfgang hat sich bekehrt. Na, das wollen wir mal sehen. Kann er ja sagen. Aber ich will den mal beobachten, ob da wirklich was anderes ist. Dann will ich das glauben. Nicht? Und ich sagte ja, das war mir dann von dem Moment an Gebetsanliegen, dass er bei uns mal wohnt, wenn er nach Berlin kommt und einfach nur mal schaut, wie unser Leben aussieht. Und er hat es nicht mir gesagt, sondern später meiner Mutter, ja, der Wolfgang hat sich bekehrt. Er hat einfach nur geguckt. Er wollte sehen, ob das anders ist. Ja? Das ist so wichtig. Das ist das Ziel unseres Handels. Der Kranke hatte nach seiner Genesung auch nur ein Ziel. Er ging mit den Aposteln mit, er wollte mit dabei sein. Er ging mit in den Tempel. Ja, Gott loben, Gott loben. Das ist das Ziel. Damit andere das auch wieder sehen, wem er die Ehre gibt über diesem neuen Zustand. Ja, er schloss sich einfach an. Und das ist auch unser Ziel, dass wir Gott loben. Ich dachte da auch an diese Begebenheit, die David mal erlebte, als er die Bundeslade nach Jerusalem brachte. Er war so beeindruckt davon, dass er tanzte davor und so weiter und sich gar nicht daraus machte, was andere dachten. Nicht? Seine Frau hat ihn verspottet, hat gesagt, ach du, ja, du tanzt mit den Mägden da, nicht so, und machst dich da mit den losen Leuten eins. Oh, sagt er, ich will noch viel geringer werden in meinen Augen. Ich will gar nicht so hoch sein. Ich will einfach meinen Gott loben. Ja, ist egal, ob die anderen mich jetzt für wichtig halten oder nicht. Ja, wichtig ist, dass ich mich an den halte, der mir hilft und geholfen hat. Darauf kommt es an. Und er ehrte seinen Gott. Das meinte auch der Herr Jesus in Johannes 14, Vers 13, wenn er von der Frucht auch sprach und von der Nachfolge der Jünger. Er sagt, auf dass der Vater geehrt wird, darum geht es. Er soll geehrt werden. Es geht nicht um mich, es geht auch nicht nur um die Menschen um mich herum, sondern es geht um die Ehre Gottes. Paulus schrieb auch über sein eigenes Leben in Philipper 3, Vers 13. Und das ist auch so ein Punkt, womit wir manchmal Schwierigkeiten haben, aber dass wir lernen dürfen. Er sagt, ich vergesse, was da hinten ist. In manchen seelsorgerlichen Gesprächen merke ich immer wieder, die Gläubigen wollen gar nicht vergessen. Die wollen nicht vergessen, was ein anderer ihnen mal angetan hat. Die wollen nicht vergessen, welche schweren Zeiten sie durchlebt haben. Sie hängen immer mit den Gedanken in dieser Richtung. Paulus sagt, ich vergesse das. Ich strecke mich jetzt nur noch nach dem vorgesteckten Ziel aus, der himmlischen Berufung. Das andere ist vorbei. Ich muss frei sein von der Vergangenheit. Manchmal habe ich dann zu jemand gesagt, weißt du, als Kind Gottes hast du keine Vergangenheit mehr. Denn die hat Jesus Christus besiegt. Du hast keine Vergangenheit. Du hast jetzt nur noch ein Jetzt und eine Zukunft mit dem Herrn. Deswegen lass das Alte da hinten. So soll es uns gesagt werden. Und das tat dieser gesund gewordene auch. Er ging jetzt nach vorne. Er wollte Gott loben. Er sprang und freute sich. Also zusammengefasst, ein bestätigter Glaube, er wird gesehen. er zieht auch Kreise. Denn als die anderen Leute das mitkriegten, dass der gesund geworden ist und dort im Tempel lobt, kamen die alle auch in den Tempel und kamen in die Halle Salomos und guckten da rum. Das zog die Leute an, was sie erlebt haben, die Auswirkung des Glaubens. Und das soll auch in unserem Leben so sein. Und wenn der Glaube sichtbarer würde, würden die Schwierigkeiten um uns herum in der Welt viel, viel kleiner werden. Wenn der Glaube an Jesus sichtbare Bestätigungen aufzeigt, dann wird es ein segensreiches Zeugnis für viele Menschen in unserer Umgebung. Es kommt nicht auf das besondere Arbeiten im Reiche Gottes an, sondern es kommt auf das Wesen, auf das Leben, auf das Wie an, auf die Gemeinschaft mit dem Herrn, die dann sichtbar wird. Bestätigter Glaube an Christus gibt sichtbare Zeichen der Veränderung. Zum Lobe des Herrn, zum Segen des Nächsten, zu unserer Freude. Soweit zu diesem Text.